Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 138. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Unsere Wirtschaft könnte wesentlich besser den Menschen dienen, als sie es heute tut. Und ich möchte mit unserem heutigen Beitrag alle dazu einladen, sich auf eine Entdeckungsreise hin zu Alternativen zu begeben. Anregungen dazu liefert die Zeitschrift Humane Wirtschaft, die uns ihr Redakteur Andreas Bangemann gleich vorstellt. Ich habe ihn vor knapp 2 Wochen in der Silvio Gesell Tagungsstätte in Wuppertal besucht, die er neben seiner Redaktionstätigkeit auch noch leitet. Und mit diesen beiden Aktivitätsfeldern wirkt Andreas Bangemann sanft und nachdenklich als Aufklärer und als Netzwerker. Und dass er Letzteres hervorragend beherrscht, zeigen unsere beiden Interviews mit Heinz Girschweiler und Jonathan Ries, die ich in den letzten Wochen veröffentlicht und beide an diesem inspirierenden Ort aufgezeichnet habe.
Also ich stelle mich einfach mal vor. Mein Name ist Andreas Bangemann. Ich bin Leiter der Silvio Gesell Tagungsstätte in Wuppertal. In einer Funktion und in einer weiteren Funktion bin ich der Redakteur der Zeitschrift Humane Wirtschaft. Das passt insofern zusammen, als dass die Silvio Gesell Tagungsstätte einen wirtschaftspolitischen Hintergrund hat, weil der Namensgeber Silvio Gesell ein Reformer war, der eine Geld- und Bodenreform analysiert auf der einen Seite hat und selber eine vorgeschlagen hat, also Lösungsvorschläge gebracht hat. Und die Zeitschrift Humane Wirtschaft befasst sich inhaltlich jetzt nicht nur mit dem Werk Silvio Gesell, sondern grundsätzlich mit Möglichkeiten für Alternativen, was einerseits das Thema Geld und seine Systematik in der Wirtschaft angeht und andererseits aber auch, was Eigentumsfragen im Zusammenhang mit Bodenrecht angeht. Mhm. Wobei die Zeitschrift die Palette noch weiter auffächert und im Grunde genommen in alle Gebiete hinein, die es heute gibt, sei es Bildung, sei es Energiefragen. Überall spielt Wirtschaft und Geld eine entscheidende Rolle und überall da wollen wir auch hineinleuchten, um Zusammenhänge aufzuzeigen. Mhm. Insofern ist meine Arbeit hier in der Tagungsstätte eigentlich für mich ein wunderbarer Brückenschlag. Also für mich als Mensch ist es der Platz, an dem ich mich angekommen fühle im Leben, weil einerseits dieses Interesse an volkswirtschaftlichen Themen auf der einen Seite und mein seit 36 Jahren bestehendes Unternehmertum, ich bin seit 36 Jahren selbstständig im Bereich Hotellerie und Gastronomie, sich hier sozusagen zu einem Paket vereint haben.
Du fühlst dich hier angekommen.
Ich fühle mich hier angekommen. Insofern hat meine Arbeit hier eigentlich für die Sache einen besonderen Wert, sowohl für mich als Person als auch, so wie ich meine, innerhalb dieser Organisation. Wir sind als Tagungsstätte, um vielleicht das abzurenden, jetzt bisher auf einem Stand, dass wir unsere Dienstleistung anbieten, außenstehenden Gruppen, was ich auch eigentlich sehr positiv empfinde, weil die Berührung, die dadurch stattfindet, mit völlig, ich sag mal, der Geschichte, dem Hintergrund behafteten Leuten mit der Tagungsstätte eben zu positiven Effekten führt, viel mehr, als wenn wir jetzt sozusagen hier im eigenen Saft kochen würden. Mhm. Also wir haben externe Seminarveranstalter, die Möglichkeiten des Hauses buchen und gerne nutzen möchten, weil wir ja hier auch in schönen freier Natur liegen und die entsprechenden Voraussetzungen für eine ganz bestimmte Art von Seminararbeit bieten und die wird gerne genutzt. Und häufig sind es interessanterweise sind es schon Gruppen, die immer auf anderem Gebiet ganz alternativ unterwegs sind. Insofern ist es eine glückliche Fügung, weil unter solchen Leuten halt häufig auch Menschen sind, die dann eben solche Gedanken aufgreifen, die dann hier sozusagen den geschichtlichen Hintergrund bilden und auf die man natürlich zwangsläufig stößt, weil Schriften hier ausliegen, weil die Zeitschrift hier zu sehen ist und in den Pausen die Leute sich damit befassen.
Ist die humane Wirtschaft ein Kind der Silvio Gesell Tagungsstätte bzw. der Gesellschaft?
Nein.
Ist unabhängig davon?
Das ist völlig unabhängig. Das ist eine Fügung, dass das jetzt hier zusammenkommt, die damit zusammenhängt, dass ich bevor ich hierher gekommen bin, also insgesamt bin ich seit über 23 Jahren jetzt mit dieser Geldthematik und volkswirtschaftlichen Themen befasst und bin um der Zeit dann auch auf diese Alternativen gestoßen und bin dann in verschiedenen Organisationen tätig gewesen. Da gibt es ja zum Beispiel die INWO Deutschland, die Initiative für natürliche Wirtschaftsordnung. Das ist ein Bildungsverein, der mit auch Aktivitäten nach außen auftritt. Da war ich im Vorstand und dadurch bin ich natürlich in Bekanntschaft von vielen Leuten, die auf dieser alternativen Schiene unterwegs sind, in Berührung gekommen. Und dadurch haben sich natürlich Verbindungen ergeben, die mich dann letztlich eines Tages A, hierher geführt haben und B, dann auch zu der Arbeit an der Zeitschrift. Da war dann ein Mensch, der Wilhelm Schmülling, der heutige Herausgeber der humanen Wirtschaft, der diese Arbeit an mich herangetragen hat aufgrund meines Vorlebens in diesen verschiedenen Organisationen, hat er mich für geeignet gehalten, diese Zeitschrift dann auch redaktionell zu führen, weil ich natürlich über viele Kontakte in diese alternative Szene hinein verfügt habe. Und ja, und ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er das so damals so gesehen hat, weil heute macht mir diese Arbeit riesengroße Freude, weil man mit noch mehr Leuten dadurch in Kontakt kommt und eigentlich eine schöne Möglichkeit hat, solche Alternativen auf eine gewisse Art nach außen zu tragen.
Ja.
Die Zeitschrift kann jeder entdecken, wer sie entdecken will. Wer auf die Suche geht, entdeckt sowieso immer. Mhm. Wer nicht sucht, der auch nichts entdeckt. Und deshalb bin ich ganz froh, dass ich, sag mal, nicht im ganz großen Konzert bekannter und großer Zeitschriften mitmischen zu dürfen, weil dort gilt die Devise, je lauter man trommelt, umso eher wird man vielleicht gehört. Also ich bin lieber einer, der mit so wichtigen Themen etwas im Hintergrund bleibt und entdeckt wird.
Ja.
Und wir brauchen die Menschen, die auf Entdeckungsreise gehen. Wir brauchen nicht die sozusagen in diesem Wust an Informationen irgendwo nach der lautesten Stimme lauschen und glauben, die sei in Ordnung, sondern so kommen wir nicht weiter. Das ist eine Art und Weise, die für mich sowieso fragwürdig ist in dieser Zeit voller Informationen, vielfältigster und vor allem sich immer stärker widersprechender Art.
Ja. Der Name der Zeitschrift Humane Wirtschaft, der klingt für mich so als Außenstehenden programmatisch, so als ob die Wirtschaft, der wir so tagtäglich begegnen, eben nicht human wäre. Was ist denn so das Eigenständige oder das Neue oder die Richtung, in die du mit der Zeitung weisen möchtest?
Es hat, so wie du das siehst, hat es schon den ersten richtigen Effekt. Wenn man so einer Zeitschrift einen Namen gibt, gibt es immer zwei Möglichkeiten. Man erfindet einen kunstvollen, der in irgendeinem Zusammenhang steht mit irgendetwas, wo man gedanklich auch eine Brücke schlägt, aber die sozusagen eine eigene Marke, neue Marke darstellt. Oder man versucht im Namen schon einen ersten Hinweis zu geben darauf, was man inhaltlich erwarten kann. Letzteres war unsere Intention bei der Namensgebung. Und genau wie du es eigentlich schilderst, weil wir eigentlich der Meinung sind, und ich denke, das teilen auch solche, die jetzt nicht unbedingt so tief ins Thema einsteigen, dass wir viele Anhaltspunkte in der Wirtschaft haben, die darauf hindeuten, dass wir eben keine humane Wirtschaft haben, sondern dass nicht der Mensch im Vordergrund steht des Wirtschaftens, sondern ganz eindeutig das Geld. Mhm. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, ob Geld jetzt ein dienendes Instrument in der Wirtschaft ist oder ein beherrschendes.
Mhm.
Und letzteres scheint immer augenfälliger zu sein, dass dem so ist. Insofern macht es schon Sinn, sich als humane Wirtschaft mal als erstes eine Welt vorzustellen, die dem Menschen dienlicher ist und, was ich eigentlich durchaus ergänzen möchte, auch der Natur dienlicher ist, weil da sehe ich einen Zusammenhang. Wir sind Kinder der Natur und insofern sehe ich das zusammen. Und jetzt gilt es eben, da eine Entdeckungsreise zu machen, weil die Vorschläge, die wir dann da unterbreiten in der Zeitschrift, sind nur als solche auch gedacht. Und jetzt kann man sich Gedanken machen, sind das Analysen, die ich teilen kann? Entdecke ich das um mich herum in meiner Lebenswirklichkeit auch und sind dementsprechend die Lösungen, die da vorgeschlagen werden, eben auch solche, die man als sinnvoll erachten kann.
Ja. Kannst du denn mal Beispiele bringen, wie die humane Wirtschaft dann in der Praxis aussieht?
Das ist natürlich schwierig, da steigt man dann in Details ein, also die letztlich, so wie sie sich heute uns offenbaren, eigentlich immer nur Auswirkungen sind eines grundlegenden Systemfehlers. Also ich kann jetzt zum Beispiel das Beispiel zu niedriger Löhne wählen und kann sagen, die sind ja wohl nun eindeutig inhuman, wenn es heute nicht mehr möglich ist, mit einem Arbeitslohn ein Leben zu bestreiten, sondern dass man häufig in Familien zwei und drei Löhne braucht und immer noch große Probleme hat, dann kann man das herauspicken. Aber es ist unglaublich schwer, da dann diese Brücke zum System zu schlagen, wenn man nicht versucht, das Ganze in den Blick zu bekommen. Das Ganze heißt zum Beispiel auch die zeitlichen Veränderungen.
Ja.
Alleine, wenn man sich die Frage stellt, warum es in den 70er Jahren, also vor 30 Jahren oder sogar vor 40 Jahren, als wir insgesamt wesentlich weniger geldvermögend waren als heute, also in Anführungsstrichen wesentlich ärmer in statistisch oder relativ gesehen, warum es da möglich war, mit einem Arbeitslohn eine Familie zu ernähren und sogar einmal im Jahr im Urlaub zu gehen und es heute nicht mehr der Fall ist, wo wir unglaublich viel reicher geworden sind. Diese Frage allein kann einen auf eine eigene Entdeckungsreise bringen und die ist auch nötig, weil man macht sich sonst zu einfach. Und ich meine, das ist auch der Grund, weshalb ich politische Lösungen wie zum Beispiel einen Mindestlohn nicht ablehne, weil ich den Menschen nicht einen höheren Lohn gönne, sondern es ablehne, weil ich glaube, damit bekämpft man ein Symptom und geht nicht der Sache an die Wurzel. Und das wiederum führt eigentlich nur dazu, dass man es mit neuen Symptomen zu tun bekommt, die dann wieder auf andere Weise bekämpft werden müssen.
Ja. Also da, ich hatte mir so in der Vorbereitung so ein paar Sachen rausgeschrieben und da passt an der Stelle dieses berühmte Zitat von Henry Ford: Würden die Menschen verstehen, wie unser Geldsystem funktioniert, hätten wir eine Revolution, und zwar schon morgen früh. Und da diese Revolution aber bisher ausgeblieben ist, vermute ich mal, dass die meisten Menschen nicht verstehen, wie unser Geldsystem oder wie unser Wirtschaftssystem als Ganzes funktioniert. Also erstmal, teilst du diese Einschätzung, dass wenn wir wirklich flächendeckend kapieren würden, wie unser Wirtschafts- und Geldsystem funktioniert, dass wir dann alle morgen früh auf der Straße hätten?
Ich teile sie nicht ganz, weil da schwingt etwas mit, was mir als Mensch widerstrebt.
Ja.
Und zwar, das ist dieser Revolutionsgedanke, sozusagen zu glauben, dass man etwas dadurch verändert, dass man etwas Bestehendes bekämpft.
Ja.
Sondern wir müssen uns eigentlich der Tatsache bewusst sein, dass alles, was wir heute vorfinden, ein Teil eines Ganzen ist, zu dem auch wir gehören, zu dem auch alle Guten, alle die Kräfte gehören, die zum Guten streben.
Mhm.
Und wenn wir es heute mit Verhältnissen zu tun haben, die eindeutig schlecht sind für die meisten Menschen, dann heißt es nicht, dass wenn man die sozusagen revolutionshaft verändert, dass es dann zu etwas Besserem kommt, weil es schwingen da genau die Gegensätze mit, wozu es in der Geschichte so gut wie keine positiven Beispiele gibt, die dann zu anderen und besseren Verhältnissen geführt haben. Also es wird immer nur Macht gegen Macht getauscht, die eine gegen die andere. Und wenngleich es natürlich rein vom Sachlichen, was der Ford sagt, natürlich stimmt, dass es wichtig wäre, dass ganz viele Menschen verstehen würden, was läuft denn da eigentlich ab. Aber nicht, um morgen auf die Straße zu gehen und womöglich irgendwelche Banker oder Politiker zum Teufel zu jagen, sondern sich eigentlich für das Gute und das Richtige einzusetzen, auf friedlichem Wege, auf einem Wege, der anerkennt, dass wir da stehen, wo wir heute stehen, mit all den schlechten Sachen, die es derzeit gibt, aber dass es eine Entwicklung zu einem etwas Besseren nur im Miteinander gibt. Im Miteinander derer, die heute das vielleicht das Geldsystem nicht kapieren oder es nicht kapieren wollen, weil es für ihren Vorteil ist, wie dem auch sei. Also wir müssen mit denen gemeinsam zu den Veränderungen kommen und das schafft man nicht über Revolutionen, sondern über Evolution.
Und welchen Beitrag kannst du oder leistest du dazu, sowohl mit der humanen Wirtschaft wie auch mit dem Veranstaltungsprogramm hier?
Insofern, dass wir zwei Wege gehen, dass wir einmal aufklären, dass wir eben diese Detailsicht auf systematische Vorgänge im Geldsystem darlegen, auf eine Art und Weise, die, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, die man verstehen kann und sich für sich einordnen kann. Ich will auf keinen Fall sozusagen so eine Art dogmatisches Wissen da vermitteln, wo ich sage, das ist nur das Richtige, sondern ich will eigentlich eher damit mit der Zeitschrift Impulse setzen zum eigenen Nachdenken und sich damit diese Fragen, die eigentlich jetzt wichtig sind, in jedem hochkommen und er selbst auf eine Entdeckungsreise geht und seinen Weg da findet. Das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist eben, dass wir versuchen, Initiativen zu begleiten, erstmal journalistisch, aber durchaus eben mit Projekten am Rande, sei es mit Mitarbeit bei bestimmten Projekten, sei es durch Lancierung eigener, wie zum Beispiel so ein Bildungsprojekt, das wir jetzt voranbringen. Also aktive Gruppen, die eigentlich auf ganz speziellen Gebieten etwas tun, das sinnvoll ist, völlig unabhängig davon, ob es einen direkten Veränderungswillen in sich trägt, was das Geldsystem angeht. Aber das Dinge sind, die wir in einer menschlichen Wirtschaft, die den Menschen und der Natur dient, unbedingt vonnöten sein werden. Als Beispiele können da wirklich Sachen genannt werden, die heute unter dem Dach der Transition Town sich bewegen, über die ganzen alternativen Energiefragen, die dort erörtert werden und auch bearbeitet werden in Form von Energiegenossen, Bürgergenossenschaften, Urban Gardening, um nur mal so ein paar Stichworte zu nennen. Das sind alles Gruppen, die ich unglaublich wohlwollend betrachte, weil ich glaube, das sind genau die, die einmal prägend sein werden für eine Zukunft, ja, des Miteinander, auch des Wirtschaften, die ich mir vorstellen kann.
Und in welcher Weise bindest du die dann ein? Oder wie sieht dann dieses Bildungsprogramm aus, was jetzt entwickelt wird?
Also gerade bei dem Bildungsprogramm sind wir im Konzept. Wir sind noch in der Konzeptphase, aber wir sind jetzt eigentlich dabei, genau diese Netzwerke mit zu gestalten, beziehungsweise in die bestehenden hineinzugehen, um dieses Angebot darzustellen, um genau das zu erreichen, dass sozusagen das Wissen, das dort ja auch anwächst, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man sowas nimmt wie Urban Gardening, da wächst ein Wissen im Zusammenhang mit einer neuen Art der Kultivierung wieder von Pflanzen, in die Lage versetzen, sich selbst zu ernähren und so ähnliches ist da auch. Und dieses Wissen wollen wir in Form von den Menschen, die das haben, in dieses Bildungsprojekt hineintragen und das als einen Baustein von vielen, die da nebeneinander gesetzt werden, ansehen, der eben Menschen auf eine Art und Weise ausbildet, wie es unglaublich wichtig sein wird, unserer Meinung nach, in der Zukunft. Und ich sage mal, das Konzert dieses Netzwerkes, die sich in diesem Bildungsprojekt nachher formt, beinhaltet natürlich auch den Wunsch, ob es gelingt, muss man sehen, aber dass die verschiedenen Dinge, die wir da zusammenfügen, sich natürlich auch auf besondere Art und Weise selbst kennenlernen und es zu neuen Vernetzungseffekten kommen, bis hin natürlich zu der Tatsache, dass wir hoffen, dass aus diesem Bildungsprojekt, das wir dann da lancieren, am Ende Menschen herauskommen, die eine ganz andere Art von Bildung genossen haben, die viel eher dazu geeignet ist, auszubrechen aus diesen eigentlich immer starrer werdenden Schemata, die hauptsächlich eben von wirtschaftspolitischen beziehungsweise auch wirtschaftswissenschaftlichen Engstirnigkeit eben hin auf eine Rentabilität von Kapital ausgerichtet sind, um das aufzubrechen und eigentlich auch eine ganz andere Art von Mitarbeiter, vielleicht auch Unternehmern hervorzubringen, die einen völlig neuen Umgang innerhalb der Wirtschaft legen können. Ja. Und das vereint dann mit diesem theoretischen Basiswissen könnte eine gute Voraussetzung dafür sein, dass wir praktisch über das aktive Tun auf der einen Seite hin zu den Reformen kommen, die wir natürlich als Basis sozusagen brauchen, innerhalb der Gemeinschaft. Sei das nun eine Stadt, wenn man jetzt an kleinteilige Lösungen wie eine Regionalgelder oder etwas Ähnliches sieht, aber auch über Regionen, Bundesländer bis hin dann eben zum Staat, bis hin zu einem Europa, wenn es viele solche Gruppe hat oder viele solche Menschen hat, dann durchaus auch den Wandel aus sich selbst heraus schaffen kann und sich irgendwann mal die Frage stellen kann, gäbe es denn nicht eine bessere Verfassung für eine Währung als die, die wir heute haben? Ja. Das ist so ein utopisch, aber es ist natürlich ein Fernziel.
Weil also ich kenne praktisch genau die gleichen Überlegungen aus der Transition Town Bewegung heraus, dass es darum geht, Spielwiesen, offene Räume zu schaffen, in denen genau diese Themen bearbeitet und experimentell erforscht werden können, damit hinterher was Konkretes da ist, an dem sich dann, ich sag mal, die politischen Entscheider orientieren können, damit die nicht nur auf eine Theorie hin sich irgendwie neue Gesetze machen, sondern eben sagen, da funktioniert das, gucken wir mal, ob es auch im größeren Stil funktioniert.
Ganz genau. Ne? Nur so funktionieren Veränderungen. Der Nachteil gegenüber dem, was Ford sich vielleicht gedacht hat, weil er vielleicht durchaus ein alternativer Denker war, oder was sich auch viele heute vorstellen, die so ziemlich revolutionär auch unterwegs sind in ihren Gruppen, die auf die Straße gehen, das nämlich der Zeitfaktor. Wir haben unglaublich lange in eine heute erkennbar, ja, ich möchte nicht sagen falsche, es gibt kein richtig oder falsch, aber eine für vieles nachteilige Richtung gewirtschaftet. Und wir können nicht erwarten, dass das sich sozusagen von heute auf morgen verändert, sondern dass wir diesen Veränderungsprozess auch mit auch eine gewisse Zeit geben müssen. Aber indem wir heute beginnen zu säen, können wir irgendwann eben auch ernten. Und das ist unser Ansinnen. Und ich schrecke so ein bisschen davor zurück, was derzeit so passiert an der revolutionären Front, in Anführungsstrichen, wo es doch sehr stark darauf hinausläuft, Feindbilder aufzubauen in Form von Personen, in Form von Einrichtungen, in Form von Banken, in Form von auch großen Unternehmen und so weiter. Wobei ich der festen Überzeugung bin, das sind einfach nur die Symptome des lange Zeit falsch gemachten.
Ja.
Und wenn man sie heute richtig machen will, dann muss man sich auf friedlichem Wege sicher Dinge ausdenken, wie man, ich sag mal, diese Überspitzung mancher Sachen abbaut mit einer vielleicht schnellen Maßnahme, aber das eigentlich Wichtige, nämlich das Neue heranwachsen zu lassen, dazu muss man sich die Zeit nehmen, die das braucht. Und die Zeit braucht es alleine, weil die Menschen sich selbst ja erstmal die Chance haben müssen, sich selbst zu entwickeln. Und deshalb ist auch Bildung so ein schönes Thema, wo man eigentlich das sehr gut festmachen kann. Kein Mensch kann sagen, ich besuche ab morgens Gymnasium und übermorgen gehe ich raus und weiß alles. Sondern jeder weiß, dazu braucht es nun mal 8 oder 9 Jahre. Und wenngleich es nicht unbedingt auf allen Gebieten so lange braucht, um ein Wissen zu anzueignen, so ist es aber dennoch ein Hinweis darauf, dass wir eben da den Faktor Zeit brauchen auf der einen Seite und auf der anderen Seite uns davor hüten sollten, ich sag mal, gewaltsame Veränderungen gut zu heißen, was mir bei selbst Gruppen, denen ich eigentlich ganz positiv gegenüberstehe, manchmal so ein bisschen Überhand zu gewinnen scheint. Mhm. Also wenn ich jetzt mal so ein paar Beispiele auch wieder, Attac ist, da gibt es sicher Teile daraus, aber auch diese jetzt sogenannte Friedensbewegung, die sehe ich auch sehr skeptisch, weil alles, was man da hört, sind immer nur Anschuldigungen von einzelnen Personen, das ist immer nur das Schwarzmalen von Institutionen wie der FED und so weiter. Also da bin ich sehr, sehr skeptisch und kann dem nicht allzu viel Gutes abgewinnen.
Ja, es geht mir ähnlich. Wobei ich das einfach so sehe, das sind alles Strukturen, die sich noch so unter dem alten Paradigma noch im vorigen Jahrhundert gebildet haben und nach dem Trägheitsprinzip immer noch so weiterwirken, obwohl auch jetzt neue soziale Bewegungen mit neuen Maximen entstehen, die auch wieder meinetwegen der Friedensbewegung oder der Umweltbewegung oder so zugeordnet werden können, aber die mir mehr Erfolg versprechen zu scheinen, wie beispielsweise die Transition Bewegung.
Ja.
So, ich wollte noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, und zwar welche Rolle du in deinem angestrebten Vermittlungs- und Vernetzungsprozess der Kunst zumisst. Ich weiß, du hast ja schon vor 2 Jahren angefangen, den Carsten Bär hier im Gelände wirken zu lassen, und der Jonathan ist jetzt hier beschäftigt, diese Bühne wieder zu beleben. Ist das jetzt nur so dein privates Hobby, weil du Kunst interessiert bist, oder ist da auch was Konzeptionelles mit dabei?
Sowohl als auch. Es ist einerseits bei mir ein immer größeres Kunstinteresse entstanden, und auf der anderen Seite sehe ich, dass aus dem Bereich heraus viel Veränderungspotenzial erschließbar ist. Ich bin der Überzeugung, dass Kunst ein ganz wesentliches Element sein kann bei den Veränderungen, ganz einfach deshalb, weil Kunst für mich, zumindest was die Kunst angeht, die jetzt nicht so marktschreierisch vorne dran steht, wo wir also nicht davon reden, was in irgendwelchen großen Auktionen viel Geld einbringt, sondern eher das, was so auch im Kleinen stattfindet, dass das eben von unglaublicher Kreativität und kreativen Prozessen bei einzelnen Menschen oder auch von Gruppen von Menschen getragen wird. Und dieses kreative Moment, also das Entstehen im Moment von etwas Neuem, nie Dagewesenem, Das ist ja genau das, was wir auf allen anderen Gebieten auch brauchen. Insofern ist Kunst eine wunderbare, eine wunderbare Sache, um festzustellen, dass Kreativität eben möglich ist, dass diese Alternativlosigkeit, die uns heute überall entgegenschlägt, vor allem eben auf wirtschaftlichem Gebiet, dass die eben eine Chimäre ist und dass es in Wahrheit kreative Prozesse geben kann, die alles verändern können. Und da ist die Kunst eben für mich etwas, was mich sehr anzieht, weil ich das da immer stärker wahrnehme, dass es da, was da möglich ist, sollte meines Erachtens nach auf anderen Gebieten möglich sein. Und das kommt, glaube ich, wiederum sehr, sehr nahe, was der Josef Beuys ja auch gesagt hat, dass in jedem Menschen der Künstler ja drinsteckt, wenn man dieses Gesamtpaket sieht von Mensch, Natur und Kunst.
Wenn ich das jetzt noch so weiter spinne, könntest du so in einem Satz oder kurz den Hörern, die jetzt selber sich in so einer Situation der Aussichtslosigkeit oder der Mutlosigkeit finden, kannst du denen irgendwas mitgeben, zu sagen, wie sie den ersten Schritt tun können, um in diese Kreativität und in eine Veränderung ihrer Lebenssituation zu kommen?
Das ist, glaube ich, sehr schwer, weil da jede Situation, jede persönliche Situation sich anders darstellt. Also ich denke, da gibt es einerseits die Menschen, die in einer gewissen inneren Verzweiflung und Depression verharren. Denen muss man wahrscheinlich einen ganz anderen Ratschlag geben als zum Beispiel solchen, die eigentlich noch sehr lebendig sind, aber die durch finanzielle Fragen eingeschränkt sind. Also da ist es schwer. Also man kann eigentlich, eine Empfehlung wäre einfach nur die, sich zu versuchen, von der starken Geldabhängigkeit insofern zu befreien, als dass man seine eigenen Wünsche und Ziele, die unabhängig von Geld erfüllbar sind, mal versucht zu erkunden und dann sich die Frage zu stellen, wo sind Menschen, die eine ähnliche Empfindung haben, die das Gleiche vielleicht teilen, gleiche Interessen haben, wo könnte ich mich in irgendeiner Form einbringen? Ich meine, das sind doch so wunderbare Beispiele, die gerade in der Transition Town jetzt gegeben werden, wo man einfach hingehen kann und sagen, komm, ich bin jetzt da unter Leuten, wo nicht das Erste ist, und was hast du im Geldbeutel drinstecken? Mhm. Ja, leg mal ein bisschen was auf den Tisch, weil ohne geht's nicht. Sondern da gibt es, glaube ich, sehr, sehr breites Angebot. Das wird man aber nicht kennenlernen, wenn man zu Hause im Stübchen sitzen bleibt und sich nicht hinausbewegt. Oftmals genügt es nicht mal da, jetzt sozusagen seinen Computer aufzuklappen und da danach zu googeln. Wenn es dabei bleibt und man das nur sozusagen rein theoretisch wahrnimmt, dass es etwas gibt, aber eben nicht losmarschiert und zu den Leuten geht, dann wird es auch da schwer.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Da könnte man es abkürzen, richtig. Auch für einen persönlich. Ich meine, es ist natürlich unglaublich schwer für so Geld- und Bodenreformer, wie sie sind, Menschen jetzt von Perspektiven zu erzählen, die irgendwann in 20, 30 oder 40 Jahren gegeben sein könnten, wenn es denen heute richtig dreckig geht. Das ist ein unglaublicher Spagat, der eigentlich dazu führt auch, dass die meisten von solchen Reformideen erstmal nicht allzu viel halten, weil sie darin eben keine kurzfristige Veränderung sehen. Und es kann auch nur die einzige Erklärung dafür sein, dass man nach wie vor der Politik hinterher rennt, die eben diese kurzfristigen Veränderungen verspricht, in Form von einer Gesetzesänderung, in Form eines Mindestlohns, in Form einer irgendwie auch immer einen ausgestreuten Steuer. Das sind solche Kurzfristsachen, die im Grunde aber nichts anderes als Reparaturmaßnahmen sind und Symptombekämpfung.
Okay. Gut, ich danke dir.
Ja, gerne.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.